Sie hören den Kurier.
Liebe Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, vor Ihnen liegt die budgetäre Antwort auf die Covid-Krise. Diese Antwort ist teuer, aber wir können sie uns leisten. In den letzten Jahren hat die österreichische Bundesregierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz eine solide Budgetpolitik verfolgt und das versetzt uns jetzt in die Lage, ausreichend helfen zu können. Unsere verlässliche Politik der Vergangenheit rettet dadurch Arbeitsplätze der Zukunft und das ist gerade jetzt wichtig.
Da ist es also, das Budget zur Corona-Krise. 3.876 Seiten lang, 12 Kilogramm schwer und vor allem voll mit tiefroten Zahlen. Die Krise reißt ein 21 Milliarden schweres Loch in das Budget für 2021. Die Wirtschaft in Österreich wird heuer um 6,8% einbrechen. Aus all dem will sich Finanzminister Gernot Blümel hinaus investieren, die Wenigverdiener ebenso unterstützen wie die Unternehmer. Aber wird all das ausreichen? Von der Opposition gab es schon vorab Kritik. Als mutlos wurde das Budget bezeichnet. Doch stimmt das wirklich? Wie schwer ist die Krise? Wann kommen wir da raus? Und vor allem, wer wird das am Ende bezahlen? Darüber rede ich gleich mit dem Budgetexperten Hans Pittlik vom Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO. Noch dazu im Programm, was Wiens Altbürgermeister Michael Häuble über eine Koalition mit der ÖVP sagt und die Analyse der Wienwahl von unserer Chefredakteurin Martina Salomon und Wien-Chef Christoph Schwarz. Mein Name ist Edir Stadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Während im Parlament über das Budget debattiert wird, steigen die Corona-Zahlen munter weiter. Von Dienstag auf Mittwoch wurden in Österreich insgesamt 1.346 Neuinfektionen mit Covid-19 registriert. Das ist der bisher höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie. Ein Rekord. Die meisten Neuinfektionen gibt es in Wien mit 402, dahinter folgen Oberösterreich mit 234 und Tirol mit 184. Und 43 Menschen mehr liegen seit gestern im Spital. Und die Zahl der Toten stieg gleich um 11 auf 872. Allesamt keine rosigen Aussichten und mit dem kalten Wetter könnten die Zahlen noch weiter steigen. Damit sind wir übrigens nicht allein, in ganz Europa steigen die Zahlen rasant. Die EU will jetzt eine gesamteuropäische Corona-Ampel einführen. Wenn sie kommt, wird sie vor allem eines sein, tiefrot, wie unser Budget. Die Krise wird also noch lange nicht vorbei sein. Selbst wenn es einen Impfstoff gibt, wird es noch dauern, bis dieser an alle Menschen verteilt ist. Und dann erst kann die Wirtschaft wieder so richtig in Schwung kommen. Und dafür braucht es dann wieder die Lust am Konsum. Bei vielen allerdings werden die Ersparnisse durch Corona aufgebraucht sein. Es liegt daher auch ein wenig an uns selbst, die Krise so klein wie möglich zu halten, meint Finanzminister Gernot Blümel.
Jeder und jede einzelne von uns kann durch sein Verhalten dazu beitragen, dass Arbeitsplätze von Freunden und Verwandten gesichert werden und Unternehmen in der Region besser durch die Krise kommen. Die Disziplin von uns allen in den kommenden Wochen reduziert langfristig den Schaden für den Standort. Je besser wir jetzt gemeinsam durch die Krise kommen, umso schneller kommen wir zurück zum Wohlstand und desto mehr Arbeitsplätze retten wir, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Weniger Arbeitslose würden natürlich auch weniger Aufwand im Budget bedeuten. Und Blümel nahm in seiner Rede sogar Anleihen an die berühmte Rede von ÖVP-Legende Leopold Figl zu Weihnachten 1945 und seinen Ausspruch: Wir haben nichts, ich kann euch nur bitten, glaubt an dieses Österreich. Blümel allerdings änderte das Zitat ein wenig ab und glaubt vor allem an die Unternehmer. Und das führt uns auch gleich zum Tweet des Tages heute von Benjamin Jahr, der noch etwas ganz anderes rausgehört haben will. Er schreibt: Gernot Blümel, wir haben nichts. Ich kann euch nur bitten, glaubt an Sebastian Kurz. Hashtag Budgetrede. Kritik kam, wie gesagt, schon gestern von der Opposition, vor allem von der SPÖ, die viel zu wenig Anreize für den Arbeitsmarkt im aktuellen Budget sieht. Und die Kritik haben sie heute nochmal erneuert.
Es fehlt Substanzielles für die aktive Arbeitsmarktpolitik. Sie tun wenig für die hunderttausenden Menschen, die als EPUs oder auch als Arbeitslose den Großteil ihres Einkommens verloren haben und massive öffentliche Investitionen und vor allem aber Auffanglösungen für Unternehmen bleiben zur Gänze aus. Was macht eigentlich, Herr Finanzminister, die österreichische Staatsholding? Womit ist die ÖBAG beschäftigt? In Wahrheit ist es doch so, dass man dort mittlerweile mehr mit Hausdurchsuchungen zu tun hat als mit wirtschaftspolitischen Fragestellungen.
Sagt Nationalratsabgeordneter Thomas Trotzter. Doch nicht nur für den Arbeitsmarkt braucht es mehr Anreize, es braucht auch sonst mehr Anreize. Investitionen in die Infrastruktur und die Forschung. Doch haben wir überhaupt noch genug Geld, um neben der aktuellen Hilfe auch in die Zukunft zu blicken? Am Telefon begrüße ich jetzt Hans Pittlik. Er ist Budgetexperte am Wirtschaftsforschungsinstitut. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Pittlik.
Gerne doch.
Herr Pittlik, das Budgetdefizit heuer wird fast 10% ausmachen. 2021 werden es immer noch 6% sein. Doch wie sicher sind diese Annahmen?
Ja, grundsätzlich ist natürlich gerade jetzt in dieser Situation bei der Erstellung des Budgets liegen ganz erhebliche Unsicherheiten vor. Das beginnt natürlich bei der Prognose der Wirtschaftslage, die der Budgeterstellung zugrunde liegt. Wir haben im WIFO für 2020 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von 6,8% angenommen, für 2021 wieder einen Anstieg von 4,4%. Und diese Wirtschaftslage hängt natürlich oder bestimmt natürlich die Budgeterstellung. Aber diese Prognose der Wirtschaftslage ist natürlich auch wieder vom nationalen und internationalen Umfeld, der Entwicklung der Covid-Zahlen und so weiter bestimmt. Und je schneller wir uns eben weltweit in Europa, in Österreich und von der Gesundheitskrise und der zusammenhängenden wirtschaftlichen Entwicklungen erholen werden, desto günstiger wirkt sich das natürlich auf das Budget aus.
Das bedeutet, das Defizit kann in den nächsten Jahren höher, aber auch wieder niedriger sogar werden. Von welchen Annahmen bezüglich der Verfügbarkeit eines Impfstoffes, und davon hängt ja sehr viel ab, gehen Sie denn aus?
Also wir haben für die Budgetprognose oder für die Wirtschaftsprognose zunächst mal unterstellt, dass wir im vierten Quartal dieses Jahres und auch im ersten Quartal des kommenden Jahres, dass da noch gewisse Einschränkungen und Eindämmungsmaßnahmen existieren, die auch verschärft werden, aber dass es keinen zweiten Lockdown gibt. Mhm. Wichtig für Österreich natürlich auch dass Reisewarnungen hoffentlich zu Beginn der Wintersaison, also sprich zu Beginn des Jahres 2021 auch aufgehoben werden. Die Beschleunigung des Wirtschaftswachstums wird sicherlich dann einsetzen, wenn ein Impfstoff zumindest mal in Aussicht gestellt wird. Also wir gehen davon aus, dass es eigentlich ab dem zweiten Quartal des kommenden Jahres der Fall sein wird.
Mhm. Bis dahin wird es aber noch sicher schwierig. Das oberste Ziel der Regierung ist natürlich die Sicherung von Arbeitsplätzen. Welche Maßnahmen dafür sehen Sie im aktuellen Budget?
Im Grunde genommen sind wesentliche Teile dieses Budgets genau darauf ausgerichtet. Also direkte Arbeitsplatzsicherung, das sind natürlich die ganzen Maßnahmen zur unmittelbaren Krisenabfederung, wie Kurzarbeitshilfen, wie der Fixkostenzuschuss, Härtefallfonds und so weiter und so fort. Indirekt wirken natürlich dann die ganzen anderen sogenannten Konjunkturbelebungsmaßnahmen, also die Unterstützung der gemeindlichen Investitionen, beispielsweise Investitionen auch im Klimabereich und im Verkehr. Bereich. Da ist doch schon einiges auch budgetiert worden, und es gibt außerdem natürlich noch zusätzliche Ermächtigungen, da im Zweifel noch weiter auszubauen. Und es ist relativ viel ist natürlich da getan. Zur Arbeitsplatzsicherung kommen natürlich auch die Maßnahmen zur Steuerstundung, Steuerherabsetzung und Ähnliches. Also das ist alles, was die Liquiditätsprobleme der Unternehmen nicht noch verschlimmert, sondern die Liquiditätslage ein bisschen bessert, trägt natürlich auch zur Arbeitsplatzsicherung bei.
Für Qualifizierungsmaßnahmen soll es 400 Millionen Euro geben. Also damit könnten Arbeitnehmer, die arbeitslos geworden sind, umgeschult werden in andere Bereiche. Aber reichen da 400 Millionen Euro aus?
Naja, also ich würde sagen, das ist jedenfalls nicht unterdotiert grundsätzlich für Qualifizierungsmaßnahmen. Also für diesen Betrag kann man schon recht viele Menschen in Schulungen und Weiterqualifizierungen bringen. Da ist vor allem wichtig, da müssen erstmal die notwendigen Kapazitäten beim AMS und bei den Weiterbildungseinrichtungen geschaffen werden. Das heißt also im Bereich, nennen wir es mal Arbeitsmarktförderung, da gibt es eben auch organisatorische Grenzen. Insofern sind 400 Millionen, glaube ich, da schon sehr ordentlich viel. Im Bereich Beschäftigungsförderung, also solche Dinge wie Lohnkostenzuschüsse oder Beschäftigungsprojekte, dabei eventuell sogar noch ein bisschen mehr drin, wo man sinnvoll Mittel einsetzen könnte. Aber für Qualifizierungsmaßnahmen sind 400 Millionen Euro sicherlich eine gute Dotierung.
Mhm. Sie haben es bereits angesprochen, der KOF-Hilfsfonds, also dort, wo unmittelbar den Leuten oder den Unternehmen geholfen wird, macht ja 9 Milliarden Euro aus. Aber ist es, und das ist dann auch der Löwenanteil des Minus, das wir im Budget haben, aber ist es da überhaupt möglich, noch andere Schritte zu setzen, konjunkturbelebende Schritte zu setzen? Die Opposition zumindest sagt, das Budget sei mutlos, man hätte zu wenig Anreize im Budget.
Ja, ich meine, es ist natürlich die Aufgabe der Opposition, die Regierung zu kritisieren. Und also es ist klar, ich meine, die Budgets 2020 und 2021, jetzt das kommende, sind natürlich vor allem von der Corona-Krise geprägt. Und dieser Hilfsfonds, die Maßnahmen aus dem Hilfsfonds, ich habe sie bereits vorhin erwähnt, die sind schon einfach wichtig, um Beschäftigung zu stützen und Beschäftigung zu erhalten. Und da ist es eben durch die Krise angebracht, auch finanzpolitisch gegenzusteuern. Mhm. Das begrenzt natürlich auch die Handlungsspielräume für andere Schritte. Ich vermute, das ist das, was als mutlos bezeichnet wird. Aber das ist eben ein Krisenbudget. Und da bleibt vielleicht auch gar nicht unbedingt immer die Zeit, sich noch allzu viel mit anderen Dingen, anderen Schwerpunkten auseinanderzusetzen.
Bevor die Corona-Krise bei uns, sagen wir mal, hereingebrochen ist, war ja die größte Thematik der Klimawandel und die Klimakrise. Und die Grünen sind ja in der Regierung angetreten, da auch Akzente zu setzen. Und die wollen auch jetzt trotz der Krise, der Corona-Krise, den ökologischen Umbau von Wirtschaft und Verkehr vorantreiben. Und da hat auch Verkehrsministerin Leonore Gewessler 400 Millionen Euro mehr erhalten im neuen Budget. Ist das sinnvoll investiertes Geld? Wird das uns langfristig auch was bringen? Ist das zu wenig Geld? Ist das zu viel Geld? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass diese 400 Millionen ja noch nicht alles ist, was an möglichen umweltrelevanten und klimarelevanten Ausgaben sich im Budget findet. Es gibt ja auch noch andere Teile des Budgets, wo sowas eine Rolle spielt. Also ich möchte vielleicht hervorheben die Investitionsprämie, die 2020 und aber eben auch noch teilweise 2021 gilt, in der eben ökologische Investitionen auch stärker gefördert werden. Und das ist durchaus einiges mehr. Der Hauptteil der Ausgaben in dem Bereich wird wahrscheinlich erst 2021 oder sogar erst 2022 fällig werden. Also es handelt sich wahrscheinlich um ein bisschen mehr als diese 400 Millionen, weil das auch Umwelt schon ein bisschen so eine Art Querschnittsmaterie geworden ist. Mhm. Ob das jetzt sinnvoll ist und ob das jetzt ausreichend ist, das hängt, glaube ich, im Wesentlichen von den letztendlich beschlossenen Einzelmaßnahmen ab. Also ob solche Maßnahmen tatsächlich gute Klimaschutzinvestitionen auslösen, das kann ich offen gestanden nur mit diesen Zahlen relativ schwer beurteilen. Also es ist aber mit Sicherheit auch so, dass Investitionen zum Beispiel eben im Verkehrsbereich sicherlich sehr wichtig sind. Das gilt übrigens auch einfach schon deshalb, weil wir, wenn wir Klimaschutzziele verfehlen oder stark verfehlen, kommen auch wieder zusätzliche Budgetlasten auf uns zu.
Ein Punkt ist ja auch die ökosoziale Steuerreform gewesen. Geht da etwas weiter, weil das findet sich im aktuellen Budget nicht wirklich wieder?
Ja, das ist es wahrscheinlich genau so ein Punkt, was ich vorhin gemeint habe, dass also angesichts dieser Krisenlage solche langfristigen Projekte, die einfach auch gut durchgeplant und durchorganisiert werden müssen, ein bisschen zu kurz gekommen sind. Das ist tatsächlich so, in den Budgetdokumenten findet sich eigentlich sehr, sehr wenig, soweit man das jetzt auf die Schnelle natürlich beurteilen kann. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt endgültig vom Tisch ist diese Frage, sondern es wird sich im Laufe der weiteren Regierungszeit, werden ja noch ein paar Budgets folgen, werden sich dann sicherlich diese Schwerpunkte stärker herauskristallisieren. Sicherlich im Moment findet sich dazu relativ wenig, auch im Finanzrahmen, der ja schon eine mittelfristige Aussicht geben sollte, noch wenig, aber ich denke, das ist der aktuellen Krisensituation eben geschuldet.
Sie haben den Finanzrahmen schon angesprochen, nämlich das ist der Ausblick auf die kommenden Jahre. Da wird es natürlich schon auch die Frage sein, wie lange werden wir uns in der Krise befinden und wann kommen wir aus dieser wieder raus?
Ja, wenn man dem Finanzrahmen Glauben schenken darf, geht es zumindest mal mit was die finanzielle Lage des Bundes oder der Gesamtrepublik anbetrifft, dann sagen wir mal ab 2022, 2023 schon wieder aufwärts. Ich meine, wir müssen lange nicht damit rechnen, dass wir ein ausgeglichenes Budget haben. Der Finanzrahmen sieht auch das bis zum Ende seiner Laufzeit, bis 2024 noch nicht vor. Mhm. Aber natürlich, klar, das hängt alles davon ab, wie gut die wirtschaftliche Erholung sein wird. Und damit sind wir bei der Frage, wie gut bekommen wir die Gesundheitskrise in den Griff.
Aber das heißt, ein ausgeglichenes Budget 2022 oder 2023 ist aus derzeitiger Sicht nicht in Aussicht?
Das würde ein kleines Wunder grenzen, würde ich sagen. Ja. Mhm. Also im Moment ist damit sicherlich, also nach momentanem Stand der Dinge, plant es die Regierung auch nicht in dieser Form, und es wäre sehr überraschend. Ja. Also da müsste schon sehr viel Gutes zusammenkommen.
Jetzt kommen wir zur fast gleich größten Frage, nämlich wer wird die Corona-Krise schlussendlich zahlen?
Das ist die größte Frage. Das ist wahrscheinlich auch die am schwersten zu beantwortende Frage. Ich meine, grundsätzlich, die Lastverteilung ist eben extrem schwer zu beurteilen. Die Kosten der Corona-Krise zahlen jetzt schon mal die vielen, vielen Arbeitslosen, die Unternehmen, die vor der Pleite stehen und viele andere mehr, die durch diese Maßnahmen eben auch belastet werden. Wenn man es ein bisschen reduziert auf die Frage, wer zahlt letztendlich für diese erhöhte Staatsverschuldung? Ich meine, das ist ein Anstieg innerhalb von wenigen Jahren, innerhalb von 2 Jahren, Anstieg der Staatsverschuldung um fast 60 Milliarden Euro, die irgendwann mal zurückgezahlt werden müssen. Kann man eine einfache und eine komplizierte Antwort geben? Die einfache Antwort lautet natürlich, das ist der Steuerzahler der Zukunft.
Genau. Mhm.
Ja. Und die komplizierte. Ja, die komplizierte Frage ist eine, wer wird der Steuerzahler der Zukunft sein? Ne? Das ist eben die Frage, wie ein solches Steuersystem ausgestaltet wird. Sie haben es angesprochen, wenn es eben darum geht, einen Umbau des Steuersystems zu machen, eine Abgabenstrukturreform, die eben auch die Ziele verfolgt, wie beispielsweise den Faktor Arbeit zu entlasten, wie den Umweltressourcenverbrauch zu besteuern. Wenn das umgesetzt wird, dann werden diejenigen, die dort höhere Steuerlasten zu tragen haben, auch entsprechend einen höheren Last beim Abbau der Staatsverschuldung zu tragen haben. Das ist letztendlich eine Frage der Verteilungswirkung des Steuersystems, wer diese Lasten zu tragen hat. Unabhängig davon, dass es natürlich auch noch diejenigen gibt, die im Augenblick aufgrund der Niedrigzinspolitik, die ja auch unter anderem dem Anstieg der Staatsverschuldung in vielen Ländern geschuldet ist, dass die natürlich auch diejenigen, die Staatsanleihen halten oder halten müssen, dass die auch Lasten zu tragen haben. Mhm. Also es verteilt sich auf sehr, sehr viele und letztendlich eine Frage der Verteilungswirkung des gesamten Abgabensystems.
Und bei der Verteilung, da geht es auch immer um Verteilungsgerechtigkeit, Stichwort Erbschaftssteuer oder sonstige Modelle, auf die zum Beispiel die SPÖ immer wieder pocht. Aber ist es nicht wirklich so, dass man in einer Krise auch von den reichsten Mitbürgern einen höheren Betrag verlangen muss? Man denke nur zum Beispiel an das Ende des Zweiten Weltkriegs, wo die Steuern auf die reichsten Einkommen stark erhöht wurden. Wäre so etwas wieder angedacht?
Also das ist genau eben so eine Frage, wie eigentlich ein zukunftsorientiertes Steuersystem aussehen sollte. Also letztendlich natürlich, welche Abgabenstruktur wir anstreben sollten, das ist natürlich eine politische Frage. Also ein Solidarbeitrag der Reichen, ob das jetzt über eine Vermögensteuer, Erbschaftssteuer oder vorübergehender Anstieg der Spitzensteuersätze oder ähnliches ist, denkbar wäre da zumindest theoretisch vieles. Ich glaube aber, dass also zumindest von vielen dieser Maßnahmen, die da so immer wieder diskutiert werden, ein hohes Aufkommen eher nicht zu erwarten ist. Es hätte wohl mehr Symbolcharakter, und damit sind wir wieder bei der Frage, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Symbol ist. Also es ist eine Frage ein bisschen der politischen Weltanschauung. Also aus ökonomischer Sicht, glaube ich, gibt es bestimmte Vorstellungen davon, wie ein Abgabensystem besser strukturiert werden könnte. Da muss jetzt also eine Reichensteuer oder ähnliches ist, glaube ich, mehr ein politisches, denn ein ökonomisches Instrument.
Aber wenn wir noch ganz kurz dabei bleiben, was ist denn aus ökonomischer Sicht eine bessere Abgabenverteilung?
Es geht eben vor allem darum, entsprechende vernünftige Anreizsysteme zu schaffen. Wir wissen, dass der Faktor Arbeit in Österreich extrem hoch besteuert ist und Entlastungen des Faktors Arbeit sind einfach wichtig aus verteilungspolitischen Gründen, aber eben auch aus rein ökonomischen Aspekten. Wenn wir Arbeit verteuern, dann wird Arbeit eben auch weniger eingesetzt im Produktionsprozess. Wir wissen, auch das ist, glaube ich, relativ klar, dass im Umweltbereich der Ressourcenverbrauch einfach besteuert, bepreist werden sollte, um hier ein rationaleres Steuersystem zu bekommen. Das sind sicherlich Aspekte, die eine Rolle spielen sollten bei einer zukünftigen Gestaltung des Steuersystems.
Das klingt auf jeden Fall nach viel Arbeit noch für den Finanzminister. Herr Pitlick, vielen Dank für das Gespräch.
Keine Ursache.
Ja, und in Wien wird unterdessen darüber spekuliert, wie die neue Stadtregierung unter Bürgermeister Michael Ludwig aussehen könnte. Geht es nach seinem Vorgänger Michael Häupl? Jedenfalls nicht mit der ÖVP. Im Ö1 Morgenjournal hat er scharf gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine Partei geschossen.
Naja, ich war immer ein Großkoalitionär zwischen einer christlich-sozialen ÖVP und einer sozialdemokratischen Partei. Ich bin das nicht mehr in der Form, wenn ich eine neoliberale türkise Truppe da habe, die nur dazu im hohen Ausmaß auch von einem Sozialistenfresser geleitet wird. Wo soll da der Sinn jetzt sozusagen einer entsprechenden Koalition sein?
Und auch über die Neos und die Grünen hat Michael Häupl wenig Schmeichelhaftes zu sagen. Die Pinken haben laut Häupl wenig Schnittmenge mit den Roten und die Grünen sind hauptsächlich mit ihren Pop-Up-Radwegen beschäftigt. Wie geht es also weiter in Wien? Diese und andere Fragen beantworten jetzt Chefredakteurin Martina Salomon und Wien-Chef Christoph Schwarz im Gespräch mit meinem Kollegen Stefan Andres.
Die Wien-Wahl ist geschlagen und das amtliche Ämtergebnis steht nun auch fest. Zeit also ein bisschen darüber zu sprechen. Und das mache ich wahnsinnig gern mit zwei, die kompetenter bei diesem Thema nicht sein könnten, nämlich Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon. Hallo.
Hallo.
Und dem Chronik-Wien-Chef des Kuriers, Christoph Schwarz.
Hallo.
Hallo. Fange ich vielleicht gleich einmal bei der Chefin an. Der Wahlsieger ist die SPÖ, der Michael Ludwig hat jetzt irgendwo die Qual der Wahl nach der Wahl. Er kann sich seinen Koalitionspartner aussuchen. Wie leicht hat er es jetzt eigentlich wirklich?
Eigentlich hat er es relativ leicht. Ich gehe mal davon aus, dass er eher mit den Türkisen zwar verhandelt, aber dass es zum Schluss nicht eine Koalition wird mit der ÖVP, weil da wäre der Preis für ihn zu hoch. Die wollen tatsächlich offenbar verändern. Die wollen vielleicht den Finanzstadtrat. Das ist eine sehr mächtige Position, die mächtigste nach dem Bürgermeister. Die wird er nicht hergeben. Mit den Grünen gab es zuletzt ein bisschen Bröseln mit der Frau Hebein, mit der er sich nicht mehr ganz so gut verstanden hat. Die Neos wären quasi das Charmante, Neue, Innovative. Er könnte ihnen zum Beispiel ein Ressort geben, das wo wenig zu gewinnen ist für die SPÖ, Schule, Integration. Und schauen, jetzt ganz böse gesprochen, dass er sich dann dort erstessen und die SPÖ weiter die glamouröse Partei ist. Am Ende glaube ich aber trotzdem, dass wieder die grüne Partei als Koalitionspartner herauskommt. Aber wir werden sehen.
Es werden ja alle drei Varianten, die jetzt überhaupt möglich geworden sind, immer wieder auf die eine oder andere Art durchgedacht. Trotzdem ist es, glaube ich, ganz interessant, dass Michael Ludwig aller Wahrscheinlichkeit nach, also Neos sind natürlich immer noch im Spiel, aber aller Wahrscheinlichkeit nach mit einer der beiden Regierungsparteien im Bund die Koalition schließen wird. Was bedeutet das eigentlich für die Bundesregierung? Wäre das für die ÖVP gut, wenn sie auch in die Stadtregierung kommt? Wäre das für die Stadt gut? Natürlich, wenn man dann vielleicht gewisse Geldtöpfe leichter bekommt.
Also ich glaube, dass es sowohl für die Türkisen als auch für die SPÖ besser ist, wenn der wechselseitige Reibebaum bestehen bleibt. Die Stadtregierung kann sagen, der böse Bund, der Bund kann sagen, die böse Stadt. Das ist zur Profilierung herrlich. Also wenn das wegfällt, ist das sicher eher unattraktiv für beide. Wenn jetzt die Grünen aus der Regierung rausfallen, hat das für den Bund die Konsequenz, dass sie einerseits ein bisschen nervöser werden könnten, die Grünen, andererseits demütiger werden könnten in der Bundeskoalition. Das weiß man auch noch nicht genau, wie sich das entwickeln könnte. Also kann in beide Seiten dann ausschlagen.
Mhm. Gehen wir mal die dritte Option trotzdem durch, Christoph. Du kennst die Neos Wien. Die sind irgendwie auch in der in den Umfragen als Koalitionspartner die unbeliebteste Variante, aber vielleicht doch eine Alternative für Michael Ludwig, vielleicht auch der einfachste Koalitionspartner, weil er da am leichtesten drüber fahren könnte?
Ja, das auf jeden Fall. Also im Gegensatz zu den Grünen, die aufgrund der Zugewinne jetzt wahrscheinlich auch zwei Stadtratsposten für sich beanspruchen könnten, wäre es relativ einfach, den Christoph Wiederkehr als Spitzenkandidaten und Parteichef mit, die Martina Salomon hat es schon gesagt, einem wahrscheinlich nicht sehr gewinnbringenden Amt auszustatten. Die NIOS haben sich sogar aktiv das Bildungsressort gewünscht. Das ist ein Wunsch, den Michael Ludwig erfüllen kann. Und die NIOS haben eine Art 5-Punkte-Programm erstellt, 5 rote Linien, 5 Themen, die sie unbedingt umgesetzt wissen wollen, um mit der SPÖ in eine Koalition zu gehen. Auch da wird es wahrscheinlich für Michael Ludwig kein Problem sein, diese Forderungen zu erfüllen.
Auch beim Thema Transparenz?
Ja, das Thema Transparenz ist insofern ein zweischneidiges, als sich ungefähr jede Regierung die Transparenz immer selbst ins Pflichtenheft schreibt, immer selbst ins Koalitionsabkommen schreibt. Ob man das dann lebt und ob man das dann auch tatsächlich umsetzt, das ist immer eine andere Frage.
Dann wollen wir uns einmal den großen Wahlverlierer anschauen. Das ist, kann man sagen, das rechte Lager oder das dritte Lager, sowohl FPÖ als auch Liste HC Strache haben nichts erreicht. Strache ist draußen, die FPÖ weit unter 10%. Diese Gegenkandidatur des Heinz-Christian Strache, hat die der FPÖ vielleicht noch mehr geschadet als Ibiza und Spesenskandal?
Das glaube ich schon. Das freiheitliche Lager hat gespalten gewirkt. Extrem war untereinander beschäftigt, hat eine Art Familienaufstellung die ganze Zeit gemacht, statt sich mit dem Sachthema, dem einzigen Sachthema, das sie haben, ist Ausländerpolitik in der Stadt, damit sind sie nicht sehr durchgekommen, was auch in Corona-Zeiten natürlich auch eine geringere Rolle gespielt hat. Aber interessanterweise sind von diesen 200.000 Stimmen, es sind etliche Stimmen zu anderen Parteien gegangen, aber 100.000 sind einfach daheim geblieben. Das heißt, die sind nach wie vor da, die werden wieder irgendwann einmal aktivierbar sein, also in 5 Jahren, natürlich eine sehr lange Zeit, sind die wieder zur Verteilung, stehen die da, und ich nehme an, dass die FPÖ dann wieder stärker werden. Die hat ja immer in ihrer langjährigen Geschichte immer so einen Wechselprozess gehabt, also mal oben, mal unten.
Darüber müssen wir vielleicht auch ganz kurz sprechen. Es hat ja wahnsinnig viele gegeben, die zu Hause geblieben sind. Das ist gerade angesprochen. Alle anderen Parteien tun so, als wären sie die großen Wahlsieger. Wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut, dann stimmt das ja gar nicht.
Interessanterweise hat zwar Michael Ludwig sehr gut abgeschnitten, besser quasi als Häupl. Man hat erwartet, dass man beim ersten Antreten schneidet man normalerweise nicht so gut ab. Die Stärke aller Wahlgewinner diesmal war die Schwäche der FPÖ natürlich. Die SPÖ hat in Summe 27.000 Stimmen sogar verloren. Sie konnte eigentlich gar nicht so wildern im freiheitlichen Revier, wie man es eigentlich erwartet hätte. Da hat am meisten die ÖVP profitiert, die natürlich auch diesen Wahlkampf darauf angelegt hat, die Stimmen vom rechten Lager, die Freiwerdenden zu holen. Da hat sie tatsächlich, die hat ein Plus von 72.000 Stimmen, sind wahrscheinlich nicht alle von der FPÖ bekommen, aber die hat am ehesten noch die Chance ergriffen, diese Stimmen auch wirklich abzusaugen.
Welche Koalition Michael Ludwig dann bilden wird, ist also noch offen. Wir bleiben dran und werden in den nächsten Tagen auch hier weiter darüber berichten. Und wir kommen jetzt nochmal zurück zum lieben Geld. Wir haben ja im Interview schon darüber gesprochen, inwieweit auch die Reichen für die Krise zur Kasse gebeten werden sollen. Ein Vorstoß, der ja regelmäßig von der Gewerkschaft und der SPÖ kommt. Finanzminister Gernot Blümel könnte sich ja an dem englischen Premier Harold Wilson von der Labour Party orientieren. Der hat in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts eine Supersteuer eingeführt und damit bis zu 95% des Einkommens der Superreichen einkassiert. Und das stieß unter anderem den Beatles sehr sauer auf, die damals wie heute zu den reichsten Briten zählen. Also haben sie Wilson einen Song gewidmet. Taxman, erschienen 1966 auf der Platte Revolver. Und dann sind sie, bis auf John Lennon, in Steuerparadiese gezogen. Mittlerweile sind Wilson und die Supersteuer längst Geschichte und wir wissen dank der Panama Papers, dass man heutzutage nicht mehr umziehen muss, um sein Geld vor dem bösen Fiskus in Sicherheit zu bringen. Das war's für heute von mir. Einen schönen Abend noch. Ton und Schnitt heute von Aaron Ohlsacher. Mitarbeit Michael Hammerl. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis morgen. Passt auf euch auf. Elias Nordmessen. Over and out.